Da standen sie um den großen Meister herum, diese Schüler des Sokrates, und sie waren zutiefst traurig, denn man hatte über ihren Meister das Todesurteil gesprochen. Sollte er fliehen? Nein, er lehnte ab. Und dann war er bereit, den Giftbecher, zu dem man ihn verurteilt hat, zu trinken, um zu sterben. Und in diesem Augenblick sagt er einen seltsamen Satz zu seinen Freunden. Ihr müsst, wenn ich gestorben bin, dem Asklepios einen Hahn opfern. Ein seltsames Wort, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr müsst dem Asklepios einen Hahn opfern. Der Asklepios war in der Vorstellung der alten Griechen der Gott der Gesundheit. Also, und das war die tiefere Weisheit des Sokrates, meinte er, wenn ich erst einmal gestorben bin, dann bin ich durchgedrungen zur endgültigen Gesundheit. Der Tod ist eigentlich nichts anderes als die Befreiung der Seele aus dem Kerker des Leibes hin zu einer ganz neuen Freiheit des Lebens. Der Tod als Freund des Menschen. Ihr müsst deshalb, gerade wenn ich gestorben bin, dem Gott der Gesundheit ein Opfer darbringen. Was ist der Tod, liebe Hörerinnen und Hörer? Dieses seltsame, unfassbare Geschehen. Es ist so vielfältig, wie auch unser Leben vielfältig ist. Da ist die ganz andere Seite, sich dem Tod und seiner Realität zu stellen und ihm zu begegnen. Etwa der Mensch mit seiner technischen Macht, mit seinem Optimismus, mit seinem Glauben an den Fortschritt, vielleicht sogar mit der kühnen Idee, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und ihn zu überwinden. Aber wie viel größer ist dann die Enttäuschung? Etwa in der Raumfahrt, als dieses Raumschiff Challenger plötzlich am Himmel explodierte, zunächst die Begeisterung noch unten an der Bodenstation, als das Raumschiff abgehoben hat und sich kühn dem Himmel zubewegte, und dann plötzlich ist es auseinandergebrochen wie ein Feuerwerkskörper, Entsetzen auf den Gesichtern, dann fallen sie sich in die Arme und weinen, weil sie wissen, es ist ein ungeheurer Rückschlag und es wird auch kein Wiedersehen mit den Menschen geben, die da gerade aufgebrochen sind ins All. Der Tod als ein furchtbarer Rückschlag gegenüber unserem Bemühen um Fortschritt. Oder eine ganz andere Sichtweise und Erfahrung im Blick auf den Tod. War der alte Spruch, sieh Neapel und stirb. Gemeint ist doch damit, habe wenigstens im Leben ein einziges Mal ein erfüllendes, ein tiefes, ein umfassendes Erlebnis, das dieses Leben lebenswert macht. Sieh einmal das blaue Meer, den strahlenden Himmel, den Glanz des Marmors einer großen und bedeutenden geschichtlichen Stadt. Sieh Neapel und stirb. Das heißt, habe ein Erlebnis, das dieses Leben so wertvoll macht, dass du dann gelassen in den Tod gehen kannst. Oder eine ganz andere Szene und Grunderfahrung. Ich war in einem Krankenhaus und man brachte auf die Station einen alten Mann mit dicken Verbänden um beide Hände. Er hatte versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Er hielt die Einsamkeit und das Leid seines Lebens nicht mehr aus. Er war einfach lebensmüde. Er hat den Tod gesucht. Oder ganz anders, die biblischen Berichte von den Patriarchen, von jenen Männern des Alten Testaments, die als die Stammväter Israels am Anfang der Geschichte des Gottesvolkes stehen und von denen berichtet wird, sie starben alt und lebenssatt, nicht lebensmüde. So vielfältig kann die Begegnung des Menschen mit dem Tod sein und so gegensätzlich und widersprüchlich sind die Verständnisse des Todes. Man kann es sich natürlich jetzt sehr einfach machen und sagen, es ist immer die gleiche Logik. Der Mensch ist sterblich, ich bin ein Mensch, also muss auch ich sterben. Nur in der Praxis funktioniert es natürlich nicht nach unserer Logik. Das macht Dostojewski sehr deutlich in seiner Schilderung vom Iwan Iljitsch, der zwar auch diese Logik vom Tod kennt, dass er als Mensch sterben muss, aber eben nicht an seinen eigenen Tod glaubt. Wir glauben unseren Tod nicht, obwohl wir theoretisch um ihn wissen, schieben wir ihn hinaus und verdrängen ihn. Er ist unser eigenstes und doch das Fremdeste, Grauenhafteste, Rätselhafteste, was wir nicht verstehen. Nun hat man natürlich versucht, die verschiedenen Fachwissenschaftler oder andere Experten, um ihre Meinung nach dem Tod zu fragen, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Man kann im Blick auf den Tod selbstverständlich die Mediziner befragen. Und sie berichten von den unterschiedlichen Zugangsweisen des Todes in unser Leben. Beim einen ist es die Lunge, beim anderen das Herz, wieder bei einem anderen das Gehirn, das zuerst den Tod einleitet. Aber was besagt das schon? Oder man kann die Soziologen, jene Wissenschaftler, die sich mit den Strukturen der Gesellschaft befassen, fragen. Und sie werden sagen, es ist seltsam, der Tod ist der Gleichmacher, so wie es schon im Mittelalter dargestellt wurde in der Kunst mit den Totentänzen, dass da der Bettler und der König, ein Papst und ein junges Mädchen, ein Greis und ein Knabe miteinander im Reigen durch dieses Leben gehen und sie alle sind bedroht, werden alle berührt vom Sensenmann, von jenem Symbol des Todes. Der Tod macht sie alle gleich, ungeachtet zu welcher gesellschaftlichen Klasse sie gehören oder zu welcher Religion sie gehören, welchen Stand sie im Leben erreicht haben. Alles das wird im Tod vergleichgültigt. Der Tod macht alle gleich. Man könnte auch die Sterbenden fragen, gewissermaßen diejenigen, die durch ihre Lebenserfahrung dem Tod am nächsten kommen. Aber die Sterbenden gehören eben noch auf die Seite der Lebenden. Sie sind eben noch nicht im Tod. Und von daher können sie nur vage Vermutungen über das Rätsel des Todes haben. Sie wissen auch nichts Letztgültiges. Und nun kann man feststellen, dass das ganze Bemühen des menschlichen Nachdenkens in den verschiedenen Weltanschauungen, Religionen, Kulturen, Philosophien gewissermaßen einem Demonstrationszug gegen den Tod gleicht. Menschen protestieren gegen den Tod. Und sie halten in Schlagworten, so könnte man es sich bildlich vorstellen, in Schlagworten ihre Proteste fest gegen den Tod. Wie sie in ihren unterschiedlichen Glaubensweisen versuchen, mit dieser Gefährdung, mit dieser Bedrängnis, mit dieser Herausforderung des Todes fertig zu werden. Ich will zuerst auf einen ganz alten Philosophen zurückgehen, der da sein Plakat hochhält in diesem Demonstrationszug gegen den Tod. Epikur. Epikur hat einmal ganz einfach gesagt, um den Tod, dieses Übel, musst du dir keine unnötigen Gedanken machen. Wenn du da bist, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, bist du nicht da. Also begegnet ihr euch nie. Ihr habt nichts miteinander zu tun. Du brauchst dich um den Tod nicht zu kümmern. Mache dir keine Sorgen darum. Ängstige dich nicht. Du begegnest ihm nicht. Entweder du bist da oder der Tod, aber nie beide zugleich. Und das ist eine sehr einfache und simple Logik. Denn sie beruht auf der Verdrängung. Sie beruht ja gerade darauf, dass ich die Wirklichkeit des Todes nicht wahrnehmen will, mit der ich es zu tun bekomme. Und eine solche Lebenshaltung führt dann auch zu einer ganz besonderen Gier, zu einem intensiven Durst nach Leben. Es gibt jetzt ein sehr interessantes philosophisches Büchlein mit dem Titel »Das Leben als letzte Gelegenheit«. Und darin wird geschildert, wie der Mensch, der nur noch zwischen diesen beiden Grunddaten seines Lebens existiert, zwischen seinem Geburtstag und Todestag, in diese kurze Zeit seines irdischen Daseins alles hineinpacken muss, weil er die Realität des Todes verdrängt. Dieses Verdrängen wird uns auch deutlich gemacht von den Soziologen, die sagen, wir schieben die Sterbenden ab, in die Krankenhäuser, in die besonderen Anstalten und in den Krankenhäusern wieder in die Sterbezimmer, so dass wir möglichst wenig unmittelbare eigene Berührung mit dem Tod haben. Und auf der anderen Seite das ganz Verrückte, dass wir massenhaft durch die Medien das Sterben von Menschen aus der Distanz vor Augen geführt bekommen und dagegen abgestumpft werden. Nein, die Verdrängung des Todes und die Abschiebung des Todes, der Weg des Epikurs mit seinem Protest gegen den Tod, das ist keine tragfähige Hilfe. Schauen wir uns weiter um in diesem großen weltgeschichtlichen Demonstrationszug gegen den Tod. Da ist der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach, Mann des 19. Jahrhunderts, der einmal gesagt hat, und das steht auf seinem Plakat, das er vor sich herträgt, der Mensch ist, was er ist. Also, der Mensch ist im Sinne von Sein, das, was er ist, mit SZ geschrieben, von Essen. Das heißt, der Mensch ist nicht mehr als eben die Materie. Er ist genau wie jede andere Kreatur auch. Der Tod muss eben als Naturgesetz hingenommen werden. Es ist dieser Rhythmus von Leben und Sterben, der alles Irdische bestimmt. Und damit muss man sich dann eben abfinden. Und auch hier wird verdrängt, auch hier versucht man, der Wirklichkeit des Todes aus dem Weg zu gehen. Das ist aber die Philosophie einer Kuh. Die Kuh steht auf der Weide, käut ihr Gras wieder, lebt von einem Tag auf den anderen, hat keine Ahnung davon, dass sie vielleicht morgen auf den Schlachthof geführt wird. Sie weiß nicht um ihren Tod. Aber genau das ist der fundamentale Unterschied zu Menschen. Wir Menschen wissen um den Tod. Wir wissen, dass die Zeit des Lebens, die vor uns liegt, immer enger wird, dass wir gewissermaßen wie in eine Röhre gehen, die nach vorne immer mehr sich verengt, so dass der Raum des Lebens für uns immer knapper und kleiner wird. Und dieses Grunderlebnis, diese Erfahrung der Todeswirklichkeit bestimmt dann unser ganzes Dasein. Wir können nicht einfach wie eine Kuh durch diese Welt gehen und am Tod vorbeisehen, sondern wir müssen uns dieser Realität stellen. Und dann gibt es in dem langen Demonstrationszug gegen den Tod andere, die meinen, sie könnten vielleicht mit besonderen Praktiken, mit Nervenkitzel, den Tod in den Arm fallen, den Tod täuschen, den Tod überlisten, indem sie Tode beschwören. Die ganzen neuen Bewegungen der Esoterik, die Okkultismus und Spiritismus betreiben, die etwa auf einem Kontinent wie Südamerika riesige Anhängerzahlen haben, wo auch gebildete Naturwissenschaftler und Ärzte sich in spiritistische Sitzungen begeben, in der vagen Hoffnung, durch die Toten etwas über die Realität des Todes zu erfahren, sich das Wissen, den Vorsprung, die größere Macht der Toten zu eigen zu machen und damit einen Gewinn im Leben zu haben und das Leben besser zu meistern, den Tod auf diese Weise spiritistisch zu überwinden. Aber das ist eine gefährliche Täuschung. In der Bibel heißt es einmal, dass der Satan es ist, dem die Macht des Todes gegeben ist. Und der Satan ist ein Lügner von Anfang an. Er versucht, die Menschen zu täuschen, gerade indem er sie in den Okkultismus und Spiritismus hineintreibt, indem er vorgaukelt, es könnte die Begegnung mit Verstorbenen geben und damit Menschen in die Irre führt. Eine tödliche Täuschung. Und dann sind da die anderen in diesem großen Protestzug gegen den Tod, die ihr Plakat hochhalten und mit idealistischen Erwartungen glauben, sie hätten schon durch ihre Unsterblichkeit, die ihnen als Menschen eigen ist, eine Überwindung des Todes in sich selbst. Im herrlichsten der Stürme falle dieses Leibes Kerkerwand und herrlicher und freier Walle der Geist ins unbekannte Land. So sagt es einmal der idealistische Dichter Friedrich Hölderlin. Und er meint genau das, was auch der alte Platon schon geglaubt hat, dass aufgrund der Unsterblichkeit des Menschen wir dem Tod ohnehin so begegnen können, dass es beim Tod nur um die große Befreiung geht, dass endlich die Einengung des Leibes zerbrochen wird und dass dann die Seele, der Geist, die Unsterblichkeit, die dem Menschen von Natur aus eigen ist, sich schon durchsetzen wird. Aber das Neue Testament spricht von Gott als dem, der allein Unsterblichkeit hat. In dieser Weise, begründet durch die menschliche Natur, gibt es keine Unsterblichkeit. Das Leben des Menschen hat keine Qualitäten, die ihn immun machen gegen den Tod. Und es ist eine große Verdrehung, wenn wir denken, der Tod sei der Befreier. Nein, der Tod ist der letzte Feind des Menschen. So beschreibt es Paulus ganz rigoros und ganz schonungslos. Noch eine Gruppe im großen Protestzug wollen wir uns anschauen. Es ist eine, die heute große Konjunktur erlebt. Ihre Ursprünge sind in Ostasien, bei den dortigen großen Hochreligionen des Hinduismus und Buddhismus. Es handelt sich um die auch im Westen immer beliebter werdende Vorstellung von der Reinkarnation. Gemeint ist Folgendes, dass man davon ausgeht, dass der Mensch unzählige Wiedergeburten von einem Leben zum nächsten erlebt. Und das fasziniert heute viele. Sie denken, ich kann meinen Lebensentwurf in ganz unterschiedlicher Weise machen. Einmal bin ich der große Genießer, der dieses Leben auskostet in vollen Zügen. Beim nächsten Entwurf der Existenz lebe ich einmal als Mönch oder Asket, um auch diese Erfahrung zu machen. Einmal bin ich der, der seine Karriere macht und Ansehen in der Welt gewinnt und Einfluss und Macht. Und ein anderes Mal lebe ich wieder beschaulich als Bürger in meiner Idylle mit meiner Familie und kümmere mich nicht groß um diese Welt und ihre Aufgaben. Einfach der Reichtum des Lebens, der in diesem kurzen irdischen Leben nicht zu fassen ist, kann verteilt werden auf die unterschiedlichsten, fantasievollsten, reichesten Entwürfe menschlichen Daseins. Das ist der Traum vieler im Westen, wenn sie sich den Vorstellungen der Reinkarnation annähern. Nur muss man in aller Deutlichkeit sagen, dass das völlig alles auf den Kopf stellt, was Hinduismus und Buddhismus im Blick auf die Reinkarnation lehren. Denn dort besteht das sehr viel realistischere Wissen, dass das irdische Leben des Menschen voll von Leid ist, von Krankheit, von Kampf gegen den Tod. Die Menschen sehen es als ihr schwerstes Schicksal, dass sie gewissermaßen immer wieder antreten müssen in diesem Kreislauf der Wiedergeburten. Und das Erlösungsziel, das der Buddhismus dann vor Augen stellt, ist, dass der Mensch durch Meditation und Askese endlich den Durst nach Leben überwindet und dann in das Nichts, in das Nirvana eingehen kann. Man sieht also, wie eine Vorstellung hier herangezogen wird, aus einer ganz anderen religiösen Umwelt und in ihrer Bedeutung völlig auf den Kopf gestellt wird. Wir haben jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, so einfach an unserem inneren Auge diese verschiedenen Proteste gegen den Tod vorbeiziehen lassen. Die Verdrängung des Todes bei Epikur, der blanke Materialismus bei Ludwig Feuerbach, der Irrweg des Spiritismus, die Illusionen der idealistischen Philosophien, die an die Unsterblichkeit des Menschen glauben, oder auch die ganz falschen Vorstellungen von der Reinkarnation. Aber sind sie nicht alle restlos vergeblich, diese Proteste gegen den Tod? Zerschellen sie nicht an der harten Realität des Todes? Wer wissen will, was der Tod ist, der muss wissen, was das Leben ist. Und das Leben hat seinen Ursprung in Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist die Fülle des Lebens. Wer wissen will, was Leben ist, der muss in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer stehen. Und da zeigt das Alte Testament eine Sache, die einem besonders auffällt. Das Alte Testament in seinen Gesetzen macht deutlich, dass der Mensch, der mit einem Toten Berührung hat, unrein wird für den Gottesdienst. Klar ist, Gott verbietet seinem Volk gegen all die heidnischen Totenkulte jede Berührung, jede Verehrung des Todes. Die Gemeinschaft mit dem Tod trennt von Gott. Gott und der Tod haben absolut nichts miteinander zu tun. Wenn ein Priester, in dessen Familie jemand gestorben ist, die Leiche anrührt, dann wird dieser Priester für eine gewisse Zeit rituell unrein. Das heißt, er darf sich Gott nicht im Gottesdienst nahen. Und dadurch wird deutlich unterstrichen, Gott und der Tod haben nichts miteinander zu tun. Tod ist Beziehungslosigkeit. Das ist das schärfste, schlimmste Gericht, das über den Menschen im Tod verhängt wird. Einer der großen französischen Philosophen, Gabriel Marcel, hat einmal gesagt, Partir, c'est un peu mourir. Abschied nehmen ist ein wenig sterben. In jedem Abschied wird uns etwas von dieser Todestrennung deutlich. Aber wenn wir dann noch tiefer in der Bibel nachfragen nach diesem Rätsel des Todes, dann lernen wir, dass der Tod eben nicht nur ein Schicksal ist, das über den Menschen hereinbricht, sondern dass der Tod wesentlich mit unserer Schuld zu tun hat. Der Trennung, die wir im Tod erleben, geht eine andere Trennung von Gott voraus. Die Trennung, dass wir uns gegen Gott rebellisch aufgelehnt haben und deshalb um unserer Sünde willen nicht mehr in der Gottesgemeinschaft stehen. Und das Ende der Gottesgemeinschaft bedeutet dann auch das Ende des Lebens, weil eben alles Leben seinen Ursprung und seine Kraft im lebendigen Gott hat. Insofern hat der Mensch keine Chance, der Härte des Todes zu entgehen. Und dann gibt es einen Satz im Evangelium, einen Satz im Neuen Testament, den Paulus in 1. Korinther 11, 26 so zusammenfasst. Wenn ihr zusammenkommt, das Abendmahl feiert, dann sollt ihr den Tod des Herrn verkündigen. Einer der geheimnisvollsten Sätze im Neuen Testament. Den Tod verkündigen. Kann man das? Ist es nicht völlig unsinnig? Wir können ja im Rückblick über einen großen, bedeutenden Menschen Aussagen über sein Leben machen. Etwa ein Politiker, der die Weltgeschichte ein Stück mitgestaltet hat. Ein bedeutender Künstler, der, wie wir sagen, unsterbliche Werke hinterlassen hat. Ein Komponist, dessen Musik wir auch nach Jahrhunderten noch gerne hören. Ein Entdecker, der ganz neue Weltkontinente gefunden hat und damit den Lebensraum der Menschen erweitert hat. Das alles wären große Errungenschaften von Menschen, die in der Weltgeschichte etwas bedeutet haben und deren Leben man im Nachhinein rühmen kann. Aber den Tod verkündigen? Vielleicht macht es noch einen Sinn, etwas über das Sterben eines Menschen zu sagen, dass ein Mensch dem Tod mutig und gelassen entgegenging, so wie Sokrates mit Gelassenheit den Schirlingsbecher das Gift genommen hat, oder wie von Arnold Winkelried, einem mittelalterlichen Ritter, berichtet wird, wie er den feindlichen Reihen entgegenging, die mit ihren Speeren auf ihn gerichtet waren und wie er dann diese Speere zwischen seine Arme genommen hat, die tödlichen Waffen auf sich lenkte und damit den nachrückenden Truppen seiner eigenen Partei einen Weg bahnte hinein in die feindlichen Reihen und damit durch seinen Tod, durch sein mutiges Sterben half, dass diese Schlacht gewonnen wurde. So kann man rühmend über das Sterben eines Menschen etwas sagen. Aber den Tod verkündigen, das ist unsinnig. Was soll man über den Tod eines Menschen sagen? Und genau da ist die grundlegende Unterscheidung zwischen Jesus von Nazareth und allen anderen Menschen. Paulus sagt von ihm, dass wir seinen Tod verkündigen sollen. Warum? In Jesus begegnet Gott dem Tod. Und das ist ein Zusammenstoß, wie er schlimmer nicht gedacht werden kann. Wir haben es ja eben gerade noch einmal uns vor Augen gehalten. Im Alten Testament wird jede auch kleinste Berührung mit einem Toten schon so verstanden, dass sie damit auch von Gott trennt. Und dass die Ursache des Todes die Sünde ist. Auch wieder Trennung von Gott. Gott hat mit Tod und Sünde nichts zu tun. Und nun geschieht das Abgründige, dass in der Person Jesu und in seinem Geschick, in seinem Leben und Sterben sich Gott und der Tod begegnen. Jesus schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht nur wegen der körperlichen Schmerzen, und die waren furchtbar. Das ist nicht nur wegen der Verlassenheit, dass alle Freunde ihn im Stich gelassen haben, dass die, die unter seinem Kreuz standen, ihn verspotteten und sagten, steig doch herab, sondern dieser tiefste Schrei Jesu im Augenblick seines Sterbens, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei eines Menschen, der in der Gottesfinsternis ist. In Jesus ist Gott gegenwärtig. Und der Gott, der mit dem Tod und der Sünde nichts zu tun hat, der begegnet am Kreuz Jesu Christi dieser Wirklichkeit der Sünden des Todes. Gott hat alle Sünde auf ihn gelegt, hat ihn, den Gottessohn, mit der Sünde identifiziert und hat am Kreuz den Tod auf sich genommen. Der Sohn Gottes, der von Ewigkeit her mit dem Vater untrennbar verbunden ist, der wird hier vom Vater in diesem Gericht über den Tod getrennt. Und in diesem Zusammenstoß Gottes mit dem Tod endet das Ganze für den Tod tödlich. Der Tod wird überwunden. Die Macht Gottes erweist sich als Anfang der neuen Schöpfung in dieser Begegnung zwischen Gott und dem Tod. Was das für uns praktisch bedeutet, ist mir einmal an der Gestaltung amerikanischer Todeszellen deutlich geworden. Es gibt Gefängnisse in den USA, da sind die Todeszellen so angeordnet, baulich, dass in der Mitte die Hinrichtungszellen ist. Es gibt noch eine Tür für den zum Tod Verurteilten und das ist hinein in die Hinrichtungszelle. Und das ist mir zu einem Bild für unsere menschliche Existenz geworden. Der Ausgang, die Tür, die wir haben, ist die Tür zur Hinrichtung, ist die Tür zum Tod. Und am Kreuz Jesu, im Zusammenstoß Gottes mit dem Tod, ist nun das unfassbare Wunder geschehen, dass in unsere Gefängniszelle ein Loch gerissen wurde und dass wir einen Weg der Befreiung gefunden haben, aus dem Tod heraus ins Leben. So wie Jesus das sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und das ist die Realität, die die Wirklichkeit des Todes auch wirklich überwunden hat. Die Jünger hatten das ja nicht erwartet. Und plötzlich steht der Auferstandene vor ihnen. Sie hatten nicht darüber spekuliert oder fantasiert, nachdem sie das Grauen des Kreuzes erlebt hatten, hatten sie überhaupt keine Hoffnung mehr. Und dann stand er als der Lebendige vor ihnen. Dann sagt er zu Thomas, sei nicht ungläubig, reiche deine Hände, fasse in meine Wunden, erfahre mich als den Auferstandenen. Und dem Saul aus Tarsus, diesem entschlossenen Gegner der Christen, tritt er vor Damaskus in den Weg und wirft ihn aus dem Sattel und macht sein Leben neu. Hier in der Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, geht es um die Realität, die den Tod überwindet. Und von daher können wir dann auch unser Leben neu gestalten. dass wir in der Begegnung mit Jesus, in einem Gespräch mit ihm stehen, das wirklich in die Ewigkeit hineinreicht. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat auf seinen Grabstein ein Wort setzen lassen, das das Bekenntnis seines Lebens ist. Bald ist der ganze Streit in nichts zerronnen, dann werde ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen.